Es ist Donnerstag, der 12. Mai, kurz nach 16 Uhr. Sie hören das deutsche Infomagazin bei Radio Televisión Marbella auf der 107,6 in Marbella und San Pedro Alcántara und weltweit per Livestream auf www.rtvmarbella.tv. Eine Stunde lang News, Interviews, Veranstaltungstipps und deutsche Musik. Wir schauen heute auf zwei interessante Geschichten in der deutschen Wochenzeitung Süddeutsche Ausgabe. Es gibt O-Töne der beiden Geschäftspartner Sascha Falk und Karl Wagner von der exklusiven Präsentation der Carbon-Yacht Say42 und wir werfen einen Blick in das neue Hotel Club Med Magna Marbella, das frühere Hotel Don Miguel. Live bei mir in der Sendung ist außerdem Michael Lienhop, der Inhaber des legendären Restaurants Kudam im Hafen von Fuengirola. Warum er vor mehr als 30 Jahren von Bremen nach Spanien gekommen ist, was den Erfolg seines Lokals ausmacht und warum es ihm hier so gut gefällt, wird er in dieser Stunde verraten. Eine Sendung, bei der sich das Dranbleiben lohnt, am Mikrofon bis 17 Uhr, Dietmar Förster.
Draußen am Rand der Stadt, da liegt mein Goldpalast. In einem wilden Meer aus Orchideen. Kann nicht alleine sein, los kommt sie bei mir ein. Verspreche dir, du willst nie wieder gehen. Du fragst mich, ob du mir vertrauen kannst und was ich in dir sehe. Ich glaub, ich steck mein ganzes Haus in Brand und baue es neu für dich. Ja, ich bin so verliebt, so verliebt. Es war noch nie so schlimm wie heute. So verliebt, bin so verliebt, weil ich dich schon immer wollte. Ist unser Wein, wir liegen vorm Kamin, wir schlafen tags und leben nur bei Nacht, suchen die Dunkelheit, wollen keine Sonne sehen, ich liebe es, wenn du sorglos lachst, wir nehmen von allem viel zu viel, probieren jedes Gift, ich reiß dich runter, reiß dich einfach mit, einmal zur Hölle. Ich bin so verliebt, so schlimm wie noch nie. Flieg mit dir auf einer dunklen Wolke. So verliebt, bin so verliebt, weil ich dich schon immer wollte. Unser schwarzes Paradies. Alles riecht nach Feuer, Schwefelsäure. Hoffe, dass du mir vergibst. Ja, du lebst hier mit. Ich bin so verliebt, so schlimm wie noch nie. Flieg mit dir auf einer dunklen Wolke. So verliebt, bin so verliebt, weil ich dich schon immer wollte. Unser schwarzes Paradies. Alles riecht nach Feuer, Schwefelsäure. Hoffe, dass du mir vergibst. Ja, du lebst hier mit.
Die Toten Hosen und Teufel im deutschen Infomagazin auf der 107,6 bei Radio Television Marbella. Auch wenn Uwe Scheele, der Chefredakteur von Süddeutsche Ausgabe, in der heutigen Sendung nicht mit dabei sein kann, schauen wir trotzdem auf ein Ereignis, über das die Wochenzeitung diese Woche groß berichtet. Und zwar auf die Carbon-Yacht Say42, die der Berliner Unternehmer Sascha Falk, Geschäftsführer der FAD Group und Managing Partner von Seycarbon Marbella nach Marbella gebracht hat. Am Freitag konnten nämlich geladene Gäste das feuerrote Boot testen. Und am Abend auf der Soiree im Hotel Ponte Romano hat Sascha Falk Folgendes gesagt.
Für Say42 ist es halt ein besonderer Moment, weil für mich war es halt wichtig, Seycarbon auch insbesondere diese Art von Boot nach Marbella zu bringen. Mhm. Weil ja, die Historie, die Geschichte, die Say Marbella verbindet mit so vielen internationalen Menschen, der Lifestyle, und auch dieses Individuelle, das verkörpert für mich natürlich die Say42. Und ich glaube, es gibt so viele Menschen, die dieses Boot lieben werden. Und von daher war ich so erpicht drauf, das auch zu realisieren. Und das haben wir heute geschafft. Und ich glaube, die Reaktion war auch dementsprechend schön.
Was habt ihr mit dem Boot vor hier in Marbella?
Ja, also wir arbeiten gerade intensiv daran. Wir haben jetzt zwei Boote da, eine Say 42 und eine Say 29. Die Say 42 mit 12,5 Meter, die Say 29 mit knapp 9 Metern, hier eben dieses Erlebnis auch erstmal näher zu bringen. Wir arbeiten hier mit einem Charter-System zukünftig, dass wir die Boote in Puerto Banús haben. Wir arbeiten hier gerade auch mit den Hotels zusammen, halt auch diesen Service auch über unseren Concierge-Service Louis Marbella anzubieten. Und ich denke, dann werden sich ganz, ganz viele Leute auch für dieses Boot begeistern. Immer wieder dann halt auch gucken, auch Marbella vom Wasser aus zu entdecken, ja. Und da wird es sicherlich auch den einen oder anderen geben, der sich dann entscheidet, auch so ein Boot zu kaufen, ja. Ich glaube, das wird die logische Konsequenz. Und wir haben heute schon gute Gespräche geführt und ich glaube, da werden wir eine Menge Spaß haben.
Ja, und bei der Präsentation war auch Karl Wagner, der Salzburger Konstrukteur und Inhaber der Werft, in Wangen in dem Allgäu mit an Bord, der die Yacht so beschrieb.
Also die Boote sind sehr Leichtbau. Wir machen die 100% aus Kohlefaser. Das bringt uns natürlich sehr, sehr viele Vorteile. Zum einen bei der Performance, weil sie deutlich besser beschleunigen. Mit dem halben Gewicht gegenüber dem Mitbewerb beschleunigen wir natürlich doppelt so schnell. Wir haben deutlich weniger Verbrauch und auch die Handling-Eigenschaften sind sehr gut.
Ja, und wann die Idee zum Boot entstanden ist, das hat Karl Wagner auch noch verraten.
Ich war circa 2019, 2018, Anfang 2019, haben dann so circa 1,5 Jahre Entwicklungszeit gehabt und vor gut einem Jahr die erste ausgeliefert und ja, sind jetzt recht zufrieden und fahren gerade die Produktion hoch.
Also, eine Attraktion in Puerto Banús. Ab dieser Saison kann das Boot gechartert werden. Wer wissen will, wie das Boot aussieht und wie die Präsentation war, sollte sich auch nochmal heute die Fotoseite in Surdeutsche Ausgabe anschauen. Große Aufmerksamkeit hatte auch die Eröffnung des Club Med Magna Marbella Resort, das ehemalige Hotel Don Miguel in Marbella. Ist kaum wiederzuerkennen. Die Designer haben volle Arbeit geleistet. Andalusische Motive überall. Stilvolle Zimmer. 485 an der Zahl. Sportanlagen, Tennis- und Paddelplätze, Kinderclub, mehrere Pools. Und ab 20. Mai werden dann die ersten Gäste erwartet. Eine gute Nachricht für Marbella. Die Frage ist dann nur, ob die Gäste des vom Club Med geführten Hotels das Hotel auch mal verlassen und ihr Geld auch außerhalb ausgeben. Frage an dieser Stelle an meinen heutigen Studiogast, Michael Lienhopp, Inhaber des Restaurants Kudam in Fonredola. Bei euch in der Stadt gibt es ja auch All-Inclusive-Hotels oder zumindest mit Vollpension. Ne? Lassen die sich trotzdem mal bei euch blicken? Ein bisschen näher ans Mikrofon bitte.
Ja, man sieht die schon, klar. Mhm. Obwohl sicherlich bleiben die sehr viel in ihrem gebuchten Programm, ne?
Ja, klar. Wenn man schon irgendwie alles bezahlt hat oder sowas, ne, dann will man ungern wahrscheinlich Geld dann noch auswärts ausgeben. Ne? Wobei ein bisschen Abwechslung ist ja manchmal ganz gut, glaube ich. Ne?
Ja, denke ich auch.
Mhm. Du bist ja schon seit mehr als 30 Jahren an der Küste. Ne?
Ja.
Kanntest du das frühere Hotel Don Miguel in Marbella, von dem wir hier gerade gesprochen haben?
Ich.
Warst du da auch mal drin?
Ja, natürlich.
Mhm. Und du hast das Neue natürlich noch nicht gesehen.
Nee, das habe ich noch nicht gesehen, aber das muss ich mir unbedingt angucken.
In den letzten Jahren war es ja dann doch ein bisschen in die Jahre gekommen, der Kasten.
Ja,
ne? Der würde ich dann auch ein bisschen, glaube ich, Renovierung bedurfte. Ne?
Wie mhm. auch einige andere.
Ja. Was glaubst du, wird es Erfolg haben, so dieser Club mit dem Magna Marbella?
Normalerweise sind die ja sehr erfolgreich vom Club Med. Das sind alles Profis. Ich denke, warum nicht? Denke schon. Obwohl die Gesamtsituation sicherlich immer noch unter der Covid-Zeit leidet. Ne?
Ja, da muss man sich.
Aber irgendwann muss man ja wieder anfangen.
Genau, genau. Das ganze Jahr gibt es ja bei dir einen guten Grund, dein Restaurant zu besuchen, ne? Das Kudamm im Hafen von Fuengirola.
Ja, ich denke,
ne?
Schon, ja.
Ja. Du hast jetzt natürlich einen besonderen Grund, dass man ins Lokal kommt, denn du hast frischen weißen Spargel,
ja, genau,
auf der Karte, was ja eigentlich relativ wenige Restaurants hier an der Küste haben. Ne? Kann man übrigens auch nachlesen in der heutigen Edition von Süddeutsche Ausgabe. Ne? Gibt es einen großen Bericht mit schönen Bildern, die Lust machen, vielleicht mal das, ja, neue Gericht zu probieren. Erzähl mal, ja, was
die lassen wir uns zweimal die Woche frisch, ja, schicken aus der Provinz Navarra in Nordspanien. Mhm. Und versuchen das genau wie in Deutschland zu machen, mit neuen Kartoffeln,
okay,
richtig selbstgemachten Sauce Hollandaise. Wir haben Schwarzwälder Schinken da, wir haben kleine Schnitzelchen von Schweinefilets gemacht, oder selbst hausgeräucherten Lachs dazu.
Ja.
Und also unsere deutschen Gäste sind begeistert. Wir haben das letztes Jahr schon gemacht und das läuft wirklich sehr gut.
Ja, und man sollte wahrscheinlich vorher am besten reservieren, dass man auf jeden Fall sicher gehen kann, dass das gewünschte Gericht dann auch zur Verfügung steht, ne, oder?
Auf jeden Fall am Wochenende frühzeitig reservieren.
Da ist wahrscheinlich bei euch dann
am
meisten los dann, ne? Genau. Es ist ja schon so, dass es neben den ständigen Gerichten dann auch immer wieder saisonale kulinarische Highlights bei euch gibt, ne? Also nicht nur den weißen Spargel jetzt in, ja, der Spargelsaison, ne, sondern auch zu anderen Jahreszeiten, ne?
Wir machen zum Beispiel im Januar, Februar ein Gericht aus der Bremer Ecke.
Was gibt's da?
Grünkohl mit Pinkel, solche Geschichten.
Okay.
Und dann haben wir natürlich frischen Fisch da immer, weil wir ja direkt im Hafen liegen. Ne?
Ja.
Und das hängt vom Tagesangebot ab, was ich frisch und schön bekomme, das bieten wir dann an.
Kommt dann irgendwie frisch auf die Karte, ne? Und dann,
genau,
oder
wir bieten es halt so einfach an.
Oder wird dann so noch zusätzlich angeboten. Heute, genau, haben wir das und das und dann kann, genau, der Gast so entscheiden, ob er vielleicht doch mal was ganz was Neues probiert, ne? Michael, bevor wir näher ins Detail gehen und auch auf die Geschichte deines Restaurants zurückblicken, machen, ja, wir nochmal ganz kurz Musik und hören uns dann gleich wieder.
Okay.
Kommt denn da daher? Style und Beat leicht wunderlich. Ein Rucksack voller Zaubertricks. Hoppla, hey, das bin ja ich. Hat jemand mein Tattoo gesehen? Ich find's gerade nicht. Krummes Kreuz, sturer Kopf, meine Haltung, meine Sicht. Ich zieh heut mein Kajak raus und gleit ein Stück Fluss auf. Wer wieder wärmer geht bei mir der Deckel auf. Wieder wärmer geht bei mir der Deckel auf. Bisschen, 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 bisschen. Pimmel, kleine Eier, jeden Tag die gleiche Leier. Riesengroßes Labermaul, ein König auf dem Mackergaul. Ich kümmere mich nicht weiter drum, muss heut noch nach Peking. Einfach in der Schüssel rühren, das Dressing wird gelegen. Irgendwann endgültig nach Hause gehen, will ich ne ordentliche Sause sehen. Hey Kids, hey Babies, hey Boys, hey Ladies, I'm alright. I'm alright. I'm alright.
Sportfreunde Stiller, I'm alright. Sie hören das deutsche Infomagazin auf der 107,6 bei Radio Television Marbella. Und bei mir im Studio Platz genommen hat Michael Lienhorb, der Inhaber des alteingesessenen Restaurants Kudamm, das seit 35 Jahren deutsche, spanische und internationale Gäste in Fuengirola empfängt. Kudamm, der umgangssprachliche Name für den berühmten Kurfürstendamm in Berlin. Ne? Michael, du kommst aus der norddeutschen Stadt Bremen. Warum heißt das Lokal nicht die Bremer Stadtmusikanten?
Gute Frage. Das kam, den Namen hat mein Bruder damals aufgebracht. Der hat in Berlin gelebt, eine Zeit lang, und wollte so eine richtig Berliner Kneipe machen. Okay. Dass da dann mittlerweile ein Restaurant draus geworden ist, das war gar nicht der Plan zu Anfang.
Mhm, sondern, was war der Plan?
Ja, halt eine Berliner Kneipe zu machen.
Ne? Okay.
Und dann haben wir aber ganz schnell gemerkt, dass das ohne Essen nicht läuft. Und deswegen ist das immer mehr zum Restaurant geworden. Und der Name ist halt geblieben.
Okay.
Der war dann auch schon ziemlich bekannt bei vielen Stammgästen. Ne?
Okay. Bremen ist, wie gesagt, deine Heimat. Ne? Wie kam es dann dazu, dass du 1987 warst, glaube ich, ne? Nach Spanien gekommen bist und dann relativ schnell ein Restaurant eröffnet hast, das am Anfang noch nicht der Kudamm war? Ne?
Also nein, es war zu Anfang ein Restaurant, das hieß Tomate. Es war in der Altstadt von Fuengirola. Und das kam, weil ich hatte damals in Bremen ein Restaurant, habe ich betrieben.
Wie hieß das?
Das hieß das kleine Lokal.
Okay.
Ganz kleiner Laden, den habe ich mit meiner Freundin damals ganz alleine gemacht. Und das konnte ich sehr gut verkaufen. Und das haben wir dann halt wahrgenommen, die Chance. Und mein Vater hatte dieses Haus schon erworben, Jahre vorher, wo die Tomate dann drin war.
Ach so, okay.
Und da haben wir uns gedacht, ja, probieren wir es einfach mal. Jetzt ist der richtige Zeitpunkt, das passt jetzt gerade alles. Ich war vielleicht noch gar nicht mal sicher, dass ich jetzt mein ganzes Leben hier zubringe in Spanien. Aber hab mir gedacht, lernst eine neue Sprache dazu, ist ja auch nicht schlecht. Ja. Ja, und dann war mir aber relativ schnell klar, dass das mein Ding ist, also dass ich dabei bleibe.
Du hast gesagt, dein Vater hatte das Haus gekauft, wo Tomate drin war.
Genau. Ne?
Das heißt, in dem Haus habt ihr dann auch gewohnt? Oder?
Da haben wir zuerst gewohnt.
Ach so,
ja.
Okay.
Oben drin und unten war das Restaurant. Sehr schönes Restaurant war das.
Ja.
Mit einem kleinen,
das hast du ja bis 2010 auch noch betrieben, ne? Parallel zum Kudamm, das dann später dazu kam. Ne?
Richtig.
Ja.
Mein Bruder, der kam dann nach aus Bremen, und dann haben wir den Kudamm eröffnet. Und das haben wir dann, das war eine Firma, wir haben das zusammen betrieben. Und zu Anfang hat er sich natürlich mehr um den Hafen gekümmert und ich war mehr in dem Restaurant. Ne?
Also Hafen meint Kudamm, ne?
Genau. Den Kudamm, ja.
Und dann. Und aber war Fuengirola dann vorher schon Urlaubsziel für eure Familie, ne? Wenn dein Vater da ein Haus gekauft hatte? Und,
genau.
Das heißt, ihr kanntet die Gegend da unten schon, ne? Oder?
Ja, das waren Freunde von ihm, denen das gehörte, ein dänisches Ehepaar. Und die mussten das ganz schnell verkaufen aus persönlichen Gründen und da ist das so zustande gekommen.
Und weißt du, warum dein Vater sich diese Ecke hier ausgesucht hat, hier unten? Oder?
Ja, das gefiel uns eben sehr gut. Der hat sehr schnell hier Freunde gefunden und gute Bekannte. War sehr viel mit Holländern und Belgiern zusammen in der Zeit. Ja, und das gefiel ihm halt super. Dann hat er sich ein kleines Apartment gekauft zuerst. Ja, und so wird das dann immer mehr. Ne?
Und wie alt warst du, wenn man fragen darf, als du dann nach Spanien kamst?
Ich war 27.
Okay, also noch ein junger Hüpfer im Prinzip quasi, ne?
Genau, ja.
Okay, und wenn man nach Spanien kommt und dort dann unternehmerisch aktiv sein will, ist es ja zum einen hilfreich, dann ein finanzielles Polster zu haben, ne? Zum anderen auch die Landessprache zu beherrschen. Hast dann gesagt, das war für dich dann auch die Gelegenheit, dann vielleicht mal nochmal eine neue Sprache zu lernen, ne?
Ja, genau.
War das beides schon bei dir der Fall oder kamst du mit null Sprachkenntnissen hier runter?
Mit null.
Okay.
wir haben die erste Zeit. Mein Freund, der damals in der Küche mit mir zusammen war, der ist mit runtergekommen, als Angestellter halt.
Ja.
Da sind wir jeden Morgen 2 Stunden haben wir einen Crashkurs in Spanisch gemacht.
Okay, habt ihr dann einen privaten Lehrer engagiert oder war da in der Sprachschule?
Das war so eine Sprachschule.
Okay.
Und da sind wir ja, 2 Monate lang jeden Morgen hingegangen.
Mhm. Und leicht gefallen? Oder?
Ja, das ist ja uns beiden relativ leicht gefallen. Okay, wir mussten ja auch klarkommen. Im Laden waren Handwerker und mit dem musste man sich verständigen und so weiter.
Musste man auch anleiten und vielleicht denen sagen, genau, was man möchte und so. Ne? Genau, ja, ja. Aber das heißt, nach 2 Monaten konntest du dich schon einigermaßen so ein bisschen verständigen, ne? Und klar machen, was, was
ja,
Sache ist.
So das Allernötigste ging dann schon, ja.
Okay. Wichtig für den Erfolg eines Restaurants ist ja dann die Location, ne? Also dann vor allem meine ich jetzt den Kudamm, ne? Das Kudamm liegt schön im Hafen, im Sporthafen von, ja, von Credola, ne? Mit Blick aufs Wasser, ne? Ist richtig, auch relativ groß, ne? Hat ja den Innenbereich, der so ganz also wie eine Puppenstube so ein bisschen gestaltet ist, ne? Dann ja, auch noch diese den Terrassenbereich, sage ich mal, der ja dann auch geschützt ist vor Wind und so weiter. Ne? Und,
ja, den haben wir jetzt eingeglast ganz. Das, ach so, okay. Das war ganz wichtig. Ja. Dass wir auch, wenn es regnet und schlechtes Wetter ist, dann sitzt man da wirklich sehr gut. Okay. Man merkt kaum, dass man draußen ist.
Ja, ich wollte eigentlich fragen, wie kommt man denn dann an ein Lokal in so einer guten Lage?
Das haben wir damals auf so einem Plan gesehen, die damals bei so einem Maklerbüro im Fenster stand, im Schaufenster. Mhm. Da war das Projekt von dem neuen Hafen,
okay,
lag davor und da ach, konnte man Plätze kaufen. Dann.
Das heißt, den Hafen gab es damals noch gar nicht so
den gab's, lang, ne? Den gab es schon, aber das war ein Fischereihafen sonst.
Okay, okay, also noch gar nicht so kommerziell irgendwie ausgebaut, ne, mit Gastronomie und so weiter. Okay.
Wir waren auch über mehrere Jahre der Meinung, dass wir das Geld, was wir da investiert haben, verloren haben, weil die gar nicht anfingen zu bauen.
Ach so, okay.
Und ja, dann wurde es aber dann doch was draus. Das hat ein deutscher Promoter dann übernommen. Mhm. Der hat das gebaut.
Okay. Ja, ihr habt dann gekauft oder gemietet erstmal? Oder?
Nee, wir hatten das ja vorher schon gekauft.
Ach so, okay. Mhm.
Das wird ja dann so gestaffelt bezahlt, ne? Okay. Je nachdem, wie weit die im mit dem Bau sind, musste man dann immer nachlegen jedes Mal.
Okay.
Mhm. Und das war eben ein ganz kleines Lokal damals. Das war vielleicht höchstens ein Sechstel von dem Kudamm jetzt.
Ach so, und dann habt ihr immer ein bisschen ein paar Quadratmeter dann noch dazu gekauft?
Wir haben immer so ein Lokal daneben haben wir so, dann dazu gekauft und dann zwei auf der anderen Seite.
Okay.
Und dann haben wir mal einen großen Umbau gemacht, wo wir die alle vereinigt haben zu einem Restaurant. Mhm. Ja, so ist das gekommen. Es ist halt stetig gewachsen über die Jahre.
Heute sind ja auch noch ein paar Lokale, glaube ich, nebendran und so weiter. Wart ihr am Anfang ganz alleine? Habt ihr so ein bisschen Monopolstellung auch gehabt?
Nee, war
immer ein bisschen Konkurrenz auch da?
Ich möchte sogar bald sagen, im Gegenteil. Das war zu Anfang stärker besucht als jetzt.
Mhm. Okay.
Die ganzen Lokale, die waren an sich von Anfang an alle vergeben, ja, kann man sagen.
Okay. Und gab es da auch schon die Lokale, die ein bisschen dann zur Strandpromenade hinten dann sind im Prinzip?
Das die gab es auch schon, ja.
Okay. Mhm. Und ja, wenn du jetzt so zurückblickst, ne, auf mehr als 30 Jahre, 35 Jahre mittlerweile, ja, wie war der Start für euch beide? Wie würdest du sagen? Ja, war es wirklich schwierig, holprig oder war es dann, war da vielleicht sogar überrascht vom Erfolg, dass es gut lief?
Na, also zu Anfang lief das nicht so gut.
Nee.
Das war schon ganz schöner Kampf. Also besonders im Hafen. Wir hatten ja doch ein anderes Lokal, die Tomate, ne? Da war das etwas einfacher.
Okay, weil da mehr Laufkundschaft war oder?
Nee, da war eben keine Laufkundschaft da. Ach so. Das war so praktisch Mund-zu-Mund-Propaganda. Mhm. Aber das hat relativ schnell zum Erfolg geführt da.
Okay.
Weil wir auch, glaube ich, für die Zeit was Neues gemacht hatten, was es in Fonfredola gar nicht gab.
Okay.
Es war so ein bisschen exklusiveres Restaurant.
Ah, okay, also schon fast schon Michelin-Niveau oder so ein bisschen? Also, oder ja,
das würde ich nicht sagen, aber, okay, aber in die Richtung auf jeden Fall.
Okay, okay.
Mhm. Ja. Mhm.
Und warum überhaupt dann die Entscheidung, dann zwei Lokale gleichzeitig zu machen?
Tja, das kam vielleicht, weil...
Viele sagen ja, Mensch, mit einem Restaurant bin ich eigentlich schon ausgelastet, habe genug zu tun, ne? Dann tut man sich noch ein zweites Lokal herholen, ne? Oder,
das Andreas, also mein Bruder Andreas, dass der nachkam, das war von Anfang an gar nicht so klar.
Mhm.
Und es fällt mir jetzt auch wieder ein, in der Zeit, wo ich das erste Restaurant eröffnet habe, da fingen die mit dem Hafen an zu bauen.
Mhm. Okay.
Also da wussten wir das erst, dass der Hafen jetzt fertig wird.
Okay. Mhm. Und dein Bruder ist auch, kommt auch aus der Gastronomie, oder?
Nee, der kommt nicht aus der Gastronomie.
Mhm. Aber da warst ja du dann der richtige Ansprechpartner und beste Berater wahrscheinlich dann. Ne?
Ich habe mich um die Küchen von beiden Restaurants gekümmert und
Okay.
Und er hat halt im Servicebereich eine Menge los gehabt.
Und bist du noch einmal hin und her gesprintet oder was? Ne? Oder?
Och, wir haben, das haben wir auch alles gehabt, ja.
Okay.
Auf zwei Hochzeiten getanzt manchmal.
Die Altstadt und der Hafen, da sind ja doch ein paar Meter dann, wo man vielleicht laufen muss. Ne?
Also ja, kann man jetzt nicht muss kurz, man schon Roller in der Nähe haben.
Okay. Fuencarola ist ja, zumindest von meinem Begriff oder von meinem Empfinden, eher englisch geprägt. Ne? War es denn kein Risiko, dort mit einem Restaurant mit deutschem Namen aufzuschlagen, dessen Küche auch ein bisschen deutsch geprägt ist?
Das war vielleicht ein Risiko, aber das war uns zu Anfang auch gar nicht so richtig klar, dass da nicht so sehr viele Deutsche sind. Okay. Aber es hat sich dann auch herausgestellt, dass die meisten Stammgäste, die wir hatten, sind Spanier. Die gehen halt kommen zu uns, so wie wir in Deutschland zum, was weiß ich, zum Franzosen oder zum Griechen oder sonst was gehen.
Oder Italiener, okay, aha.
Kommen dann zum, um Deutsch zu essen bei uns.
Ne? Weil sie einfach wissen, dass deutsche Küche gut ist, ne? Und herzhaft.
Ja, die reisen ja auch viel, ne? Und Deutschland ist für Spanier auch ein sehr beliebtes Urlaubsland.
Mhm, okay.
Das ist nicht nur in die andere Richtung so, ne?
Okay. Das heißt also, die Hauptklientel sind tatsächlich Spanier.
Ja,
ne?
Denke ich immer noch. Das hat uns auch in der Corona-Zeit sehr geholfen, dass wir Residente Leute hatten und halt Spanier. Und die waren ja immer da. Die mussten ja nicht kommen, die waren ja da. Ne?
Okay, und was ist dann das Lieblingsgericht der Spanier? Ne? Der German Schnitzel? Oder?
Nee, das ist tatsächlich die Schweinshaxe.
Tatsächlich, ja. Ah, Cordillo sagt man ja auf Spanisch. Ne? Genau, ah, tatsächlich, okay.
Cordillo Asado, die machen wir ganz knusprig und so weiter. Aber das ist halt, was mit einem deutschen Urlauber kommt, was er dann sich natürlich nicht bestellt. Aber ja, das ist klar. Eben für Spanier, die gern Deutsch essen wollen.
Okay, ne? Und dann wahrscheinlich auch noch das passende Bier dazu, ne? Oder,
genau,
ja, genau,
okay. Hefeweizen dazu oder...
Okay.
Warsteiner verkaufen.
Ja, und Sauerkraut vielleicht dazu? Oder was gibt's
Sauerkraut gibt es dazu und Bratkartoffeln oder Püree, was man möchte.
Ja, wunderbar. 35 Jahre in der Gastronomie ist heutzutage eine lange Zeit. Ne? Hättest du damals gedacht, dass du mehr als 3 Jahrzehnte später immer noch mit dem gleichen Restaurant hier sein wirst?
Nein, das habe ich nicht gedacht. Ich glaube, da denkt man gar nicht hin. Man versucht halt, im Moment alles so gut zu machen, wie es geht. Ne? Aber dass ich in Spanien bleiben wollte, das war mir dann schon klar, nach nicht allzu langen Jahren. Nach 2-3 Jahren, da wusste ich schon, dass das Richtige ist. Ich habe dann noch meine Frau kennengelernt, eine Spanierin ist das, die Paloma. Und ja, und ab da wurde das eigentlich alles einfacher. Hat man die Sprache besser gesprochen und... Man kannte sich dann aus, schon ein bisschen. Dann wurde ja auch die europäische Gemeinschaft ausgeweitet, sodass man mit den Arbeitsgenehmigungen und so weiter kein Problem mehr hatte. Ne?
Das wurde aber die Heimat Bremen immer so ein bisschen im Hinterkopf gehabt, ne?
Ja,
und versucht
immer,
auch so ein bisschen ein bisschen...
So heute so, ich fahre bestimmt 2-3 Mal im Jahr.
Okay.
Wenn es auch nur ganz kurz ist. Meine Mutter lebt jetzt noch in Deutschland.
Okay. Und die kommt dann aber auch, also du besuchst sie oder sie kommt dann auch wahrscheinlich regelmäßig hier runter, ne? Oder?
Die kommt auch ab und zu. Ist natürlich jetzt auch schon einen Tag älter, ne?
Okay. Aber wie gesagt, ja, die Heimat hast du nicht vergessen, ne? Und Bremen hat immer noch einen Platz in deinem Herzen, ne? Viele andere Gastronomen werfen ja nach einigen Jahren das Handtuch, ne? Was machen die falsch? Oder anders gefragt, was ist euer Erfolgsrezept?
Doch, das weiß ich nicht. Was die falsch machen, kann ich erstmal überhaupt nicht sagen. Das
Weil ich kenne persönlich wenig Restaurants, die wirklich so lange da sind, ne? Und auch beständig irgendwie einen guten Kundenstamm haben.
Oder? Wir versuchen halt die Leute gut zu behandeln, einen guten Service zu geben und so, dass sie sich bei uns wohlfühlen. Dass die wichtig ist, dass man sie wiedererkennt, wenn die 2-3 Mal kommen und dass die halt. Die kommen halt zu uns, also das ist nicht irgendwie so ein anonymes Essen gehen, sondern die kommen im Kudamm.
Genau, und du
ich habe auch mein Personal zum Beispiel, wir haben zwei Kellner, die ich habe, die sind auch schon 30 Jahre bei mir. Und auch viele andere sind schon über 10 Jahre da.
Ja, der eine mit der blauen Brille, da sage ich immer, ist ja schon, also als ich vor 18 Jahren zum ersten Mal bei euch war, der ist immer noch da. Ne?
Der gehört zur Familie.
Und immer mit der gleichen Liebe und mit dem gleichen Engagement irgendwie mit dabei. Ne?
Genau.
Also, das muss man erstmal hinkriegen. Ne?
Und das ist eben für Gäste auch wichtig, dass die eine gewohnte Umgebung kommt, jedes Mal wieder. Ne?
Mhm. Auf jeden Fall, ja. In den späten 80er Jahren, ne, als du dann aufgeschlagen hast hier in Fonchedona, gab es ja noch keine deutschen Medien. Ne? Wie hast du damals bei deinen Landsleuten auf dich aufmerksam gemacht? Ne? Du bist ja, was die Werbung anbelangt, heute ja sehr aktiv, ne? Aber wie war das damals? Ne?
Also wir haben damals sehr viel so Flyer gemacht und haben die selber verteilt dann in Organisationen, wo wir wussten, dass da viele Deutsche leben, in El Faro zum Beispiel. Oder
Und bist dann auch nach Marbella gefahren wahrscheinlich.
Genau, dann sind wir da. Haben wir uns einen Vormittag Zeit genommen und haben das dann überall eingeworfen. Ne?
Okay.
Oder haben auch am Paseo Marítimo oben, wenn sonntags viel zu tun war, dann viel Verkehr war, dann haben wir da ein, zwei Jungs hingestellt, die haben die verteilt dann, um die Leute ein bisschen in den Hafen zu lotsen.
Okay.
Ja, man muss aktiv sein.
Und dann hat sich das rumgesprochen, ne?
Ich war in vielen Clubs, Golfclubs und so weiter.
Okay.
Wo ich die Rezeptionisten alle kannte, und da haben wir dann, die haben da dann was dafür gekriegt, auch wenn sie uns Leute geschickt haben.
Okay.
Und so ging das damals.
Also man muss schon ein bisschen was dafür tun, um bekannt zu werden.
Ja,
ne? Also es wird dann nicht alles in den Schoß gelegt, ne? Oder?
Wenn man sich wie eine Spinne ins Netz setzt und wartet, dann passiert nichts.
Passiert nichts, ja. Wie gesagt, wie es dann, was es sonst noch alles zu sagen gibt über das Kudamm in Fonchedola, über dich vor allem, ne, wie du aufgewachsen bist, das wollen wir gleich erfahren, ne, nach einer kurzen Pause.
Ja,
wir schnaufen mal kurz durch und reden dann gleich weiter.
Ganz egal, was
Beatrice, Ekli, ganz egal, Sie hören das deutsche Infomagazin auf der 107,6 bei Radio Television Marbella. Michael Lienhopp, Inhaber des Restaurants Kudamm, ist heute mein Gast im Studio. Michael, wir haben über die Anfänge des Kudamms gesprochen, ne? Aber, und darüber, dass du schon in Bremen ein Restaurant im Zentrum von Bremen geführt hattest, ne? Bevor du an die Costa del Sol gekommen bist. Ne? Willst du uns verraten, wie du aufgewachsen bist und was du gelernt hast?
Ja, also wie gesagt, ich bin in Bremen aufgewachsen, in der Neustadt, Bremen-Neustadt geboren. Habe meine Schule hinter mich gebracht und dann habe ich Koch gelernt.
Wo hast du das gemacht? Auch in Bremen? Oder?
Ja, in der Altstadt, richtig. Also das war ein Restaurant, Martini hieß das, in der Böttcherstraße, die ist eigentlich sehr bekannt. Das ist so richtig das Touristenzentrum. Und da habe ich gelernt.
Okay.
Und dann habe ich im Schnurr gearbeitet, das ist die eigentliche Altstadt von Bremen, so ein Gängeviertel. Da habe ich in mehreren Restaurants gearbeitet.
Okay.
Ja, und dann bekam ich ein Angebot, ein kleines Restaurant zu übernehmen. Das habe ich dann auch gemacht.
Und war es die richtige Entscheidung, sich selbstständig zu machen? Oder?
Das ist sicherlich richtig gewesen, aber ich würde hier heute sagen, ich hätte mir noch ein paar Jahre Zeit lassen sollen.
Warum?
Weil ich war damals erst 23 und das ist einfach zu früh.
Weil man irgendwie mit den Zahlen noch nicht ganz klarkommt.
Nee, ich glaube nicht deswegen, sondern eher, dass man sich noch ein bisschen mal umgucken sollte, vielleicht mal in einer anderen Stadt arbeiten als Koch.
Ach so, okay. Und sich vielleicht ein bisschen austoben oder sowas, ein bisschen die Welt entdecken, oder?
Genau, das meine ich damit.
Okay, aber gut, es ist anders gekommen. Du hast das Restaurant betrieben, ne? Und du hattest ja auch tolle Gäste, ne? Wie zum Beispiel einen bekannten Sportmoderator, Jörg von Torra, der ja auch schon an deinem Platz hier saß, ne? Vor einem Jahr, glaube ich.
Der war damals übrigens auch beim Radio nur, der war noch nicht im Fernsehen.
Ach, bei Radio Bremen, da kanntest du ihn schon? Ach
genau,
so, okay.
Da kannte ich ihn schon.
Okay, und der kam dann immer zu dir und hat bei dir gern gegessen, oder?
Ja, kam ab und zu, ja.
Okay.
War einer der Stammgäste, kann man schon sagen.
Und hat dann rausgefunden, dass du jetzt auch in Spanien bist und er hatte ja auch schon seit längerem hier ein Haus.
Der hat das ja mitgekriegt, dass ich verkauft habe damals.
Okay. Und du hast ihm dann gesagt, also dass du es weißt, ich bin dann irgendwann in Spanien. Ne? Und dann hat er gesagt, ja, ungefähr. Da gefällt es mir auch. Oder? Okay.
Ich wusste ja auch, dass er in Spanien auch schon immer unterwegs war. Ne? Ich weiß nicht, ob er damals schon ein eigenes Haus hier hatte, aber der war auf jeden Fall sehr oft hier, hat Sportturniere veranstaltet und so weiter.
Okay, und kam dann auch regelmäßig zu dir ins Restaurant in Kudamm, in Fuengirola. Ne? Und war seine Tochter auch schon bei dir?
Ja, die kenne ich noch als kleines Kind. Die
saß
auf meinem Knie noch.
Tatsächlich, ja. Jetzt siehst du es im Fernsehen.
Jetzt siehst du es im Fernsehen.
Du, ne?
Und in der Kochsendung.
Ja, genau. Ja, vielleicht soll sie dich mal einladen. Das wäre doch gut, ne? Oder wäre das was für dich? Irgendwie so das Grill den Hänsler, dass du mal da mitmachst? Oder?
Ach, ich weiß nicht.
Nee?
Nee, ich glaube eher nicht.
Dann eine Bremer Moderatorin, ein Bremer Koch und so weiter, ne? Und dass ihr euch schon kennt und so. Ne? Also. Ich werde es mal vorschlagen, ne? Also, ne?
Tja, wollen wir mal sehen.
Du dich ja noch überreden, ne? Als du dann hier angefangen hast im Kudamm, ne? Oder Tomate auch vorher schon, ne? War das Konzept der Küche dann von vornherein klar, ne? Als die Speisekarte zusammengestellt wurde? Also quasi das ist das Beste aus deutschen Landen und eben halt Gerichte aus lokalen Produkten, ne? Wie Fisch zum Beispiel. Und
genau, ja. Ich würde mal sagen, dass wir richtig beim Deutschen bleiben, das war uns schon klar.
Okay.
Weil das passt einfach. Also wir sind ja Deutsche und wie gesagt, also.
Wobei du bestimmt auch eine Paella zubereiten kannst mittlerweile, ne, oder?
Ja, das haben wir auch eine Zeit lang gemacht. Wir haben sonntags morgens immer eine riesengroße Paella auf der Terrasse gemacht.
Ach so, okay.
Aber wie gesagt, wir wussten immer schon, dass die Spanier sehr gerne Deutsch essen. Und deswegen sind wir auch dabei geblieben.
Hab vorher schon gefragt, was die Spanier am liebsten essen. Hast du gesagt, die Haxen, ne? Genau. Gibt es sonst noch einen Bestseller im Kudamm, ne? Das ist ein Gericht, absolut. Das am häufigsten bestellt wird?
Unser riesengroßer Grillspieß.
Oh, der hängende Spieß,
Hängende Spieß, genau.
Da habe ich bestimmt schon ein paar Dutzend Fotos gemacht, ne? Also nicht nur ich wahrscheinlich, ne? Oder?
Ja, das sicherlich. Ich glaube, der absolute Renner sind unsere Schnitzel.
Okay.
Die müssen immer größer als der Teller sein.
Okay, und die waren auch immer frisch geklopft oder
immer
was? Ne?
Frisch,
oder?
Ja.
Okay.
Das Schnitzel muss man frisch panieren und frisch braten.
Okay, aha.
Das ist wichtig.
Gut, durch die Einführung der alles könnenden Handys, das ist ja üblich geworden, dass man jetzt auch Fotos dann macht von seinem Essen und so weiter und dann auf Facebook, Instagram und sonst wo irgendwie dann teilt. Ne? War früher aber nicht so. Ne? Also wie gehst du mit diesem Phänomen um?
Och, ich finde das ganz, ganz lustig. Mhm. Es gibt auch so Seiten, wo Gäste irgendwas posten und so weiter. Und das ist sehr wie so ein Spiegel, in dem man schauen kann. Dann, ne?
Mhm, ja.
Das ist interessant.
Ja, und meistens gibt es wahrscheinlich sowieso nur positive Fotos und positive Kommentare, ne, oder?
Ja, in der Regel schon.
Mhm.
Gibt auch sicherlich mal was anderes, aber ich meine, es gibt kein Restaurant, in dem immer alles gut geht. Es wird auch mal was schief gehen, wo Leute dann sauer sind, ne? Das denke ich schon. Aber wir bemühen uns halt, dass das nicht passiert.
Mhm. Du hast mir vorher im Vorgespräch gesagt, dass du auch ein bisschen auf Instagram ein bisschen was machst, ne? Und auch dich ein bisschen vergleichst mit den Kollegen, ne? Und auch mal was postest und, oder?
Ja, das ist eher eine private Sache,
okay,
weil ich fotografiere sehr gerne. Und da.
Okay, aber nicht nur Speisen, sondern auch andere Sachen wahrscheinlich, nee, oder?
Nee, besonders andere Sachen.
Okay.
Also, Speisen an sich gar nicht.
Okay. Dann gibt es ja zum Spieß zum Beispiel, da bestelle ich mir die Omas Bratkartoffeln. Ne?
Ja.
Bratkartoffeln sind ja wirklich eine Kunst für sich, ne? Obwohl ich die auch oft zu Hause mache. Ne? Aber was ist das Geheimnis, dass man die auf den Punkt genau hinbekommt, ne? Und dass die auch den richtigen Geschmack dann haben?
Das Geheimnis ist einfach, dass man vernünftigen Speck hat. Also den räuchern wir selber teilweise.
Okay.
Habt ihr
eine eigene Räucherkammer oder was im Restaurant?
Ja, habe ich.
Ach so, okay.
Aber wir haben auch vom deutschen Schlachter aus Vélez Málaga. Der liefert uns auch. Und das besondere Geheimnis ist natürlich immer, das muss eine gute Kartoffel sein. Das ist das Wichtigste überhaupt.
Die sind oftmals in
man darf in Spanien diese
in die Marbella Kartoffel schwer zu finden. Ne? Also ja.
Muss man beim Gemüsehändler genau sagen, was man haben will.
Mhm. Also in den hiesigen Supermärkten vielleicht eher wird man eher vielleicht nicht fündig. Ne? Also muss man schon zum guten.
Ja. Aber ich denke, im Supermarkt findet man auch was.
Tatsächlich.
Es muss halt möglichst festkochende Kartoffel sein.
Mhm. Aber wie gesagt, diese Diskussion oder dieses Problem, das höre ich immer wieder so, wenn ich dann so beim Einkaufen bin und so weiter, ach, die haben ja nicht mal gescheite Kartoffeln und so, ne? Also wenn dann so ein bisschen, ja, aber ihr habt da ja,
man darf keine Kartoffel kaufen, die für Pommes frites zum Beispiel vorgesehen ist, zum Frittieren, ne?
Mhm, okay.
Die sind meistens zu mehlig für, die zerfallen dann in der Pfanne.
Mhm. Okay, also wie gesagt, wer gute Bratkartoffeln essen will, ne, der ist bei euch an der richtigen Adresse. Ne? Ihr habt auch ein Drei-Gänge-Menü, glaube ich schon seit einigen Jahren eigentlich. Ne?
Ja.
Und auch mit einer ziemlich großen Auswahl. Ne? Also,
ja, das sind 8 verschiedene Vorspeisen, 8 verschiedene Hauptgänge und 4 Desserts. Da kann man sich selber sein Menü zusammenstellen dann.
Mhm.
Und das ist sehr gut angekommen.
Okay.
Gerade bei Gästen, die oft kommen.
Mhm.
Und im Mittagsgeschäft besonders. Ne?
Ja. Ja, und ein tolles Essen ist ja Vanilleeis mit heißen Kirschen. Ne?
Ja,
also das ist ja der beste Nachtisch überhaupt. Ne? Bestellt meine Frau übrigens immer, ne, wenn sie bei euch ist. Ne? Also, ja.
Ja, das ist gut.
Mhm. Im Moment schimpfen ja alle über die gestiegenen Preise. Ne? Macht euch das auch ein bisschen zu schaffen? Ja, oder kriegt ihr das so hin, das so zu machen, dass ihr das nicht an die Gäste weitergeben müsst?
Es macht mir sehr zu schaffen. Also alle Kosten sind gestiegen und die Rohstoffe auch, also die Lebensmittel sind mindestens 30% teurer, als das vor der Pandemie war.
Mhm. Gut, ein bisschen aufschlagen müsst ihr dann wahrscheinlich schon, ne? Oder?
Ja. Wir haben versucht, unsere Preise zu halten, soweit es geht.
Okay.
Und haben auch nicht die Portionen verkleinert, so wie viele andere das machen.
Mhm.
Ich habe mal etwas erhöht, aber das war so im 1-1,50 € Bereich pro Gericht.
Okay.
Und auch nicht bei allen Gerichten.
Ja.
Nur da, wo es eben sehr stark auffällig war, dass wir da nicht mehr richtig klarkamen.
Mhm. Okay.
Ich hoffe, dass das erstmal so geht.
Mhm.
Aber wenn diese Entwicklung weitergeht, das wird schwierig für alle.
Aber im Moment halten die Gäste euch noch die Treue, ne? Und schimpfen jetzt nicht, um wenn ihr sagt, oh, das ist teuer, kann ich mir nicht mehr leisten. Oder?
Ich meine, wie teuer alles geworden ist, das kann ja jeder selber sehen.
Ja, sieht man, im Supermarkt. Ne,
ich habe früher eingekauft im Supermarkt für meine Familie, da haben wir, für 100 € ungefähr pro Woche.
War der Wagen voll, ne?
Ja. War der Wagen voll und wenn der heute genauso voll ist, dann kostet der 150, ne?
Mhm, ja. Ja, das merken wir alle, ne?
Das merken wir alle.
Ja. Michael, ein Garant für den Erfolg sind, wie du vorher schon gesagt hast, ne, gute Mitarbeiter, ne? Guido ist ja dein Küchenchef, ne?
Ja.
Auch Deutscher und kommt aus deiner Heimatstadt Bremen. Dann habt ihr euch irgendwie eine Zeit lang dann nicht gesehen und dann irgendwie kamt ihr wieder zusammen. Erzähl mal.
Wir sind im selben Viertel aufgewachsen, 500 Meter von mir hat der gelebt. Wir kannten uns als Kinder schon. Mhm. Und dann hat er auch Koch gelernt. Und als ich dann den ersten, dann haben wir zusammengearbeitet in der Altstadt, in mehreren Läden. Mhm. Und als ich dann das erste Lokal eröffnet habe und als es anfing besser zu laufen, da...
War das schon dein Mitarbeiter, oder?
Da war er schon mein Mitarbeiter.
Mhm. Okay.
Und dann ist er in die USA gegangen, hat ein paar Jahre in Florida gelebt. Und als er von da zurückkam, da war ich schon in Spanien und da hatten wir telefoniert und dann ist er gleich hinterhergekommen.
Okay, und ist jetzt auch schon seit 20 Jahren bei dir, ne?
Oder? 20 okay. Jahre bei mir, ja.
Mhm, okay.
Dann hat er geheiratet, eine Dänin, und ist dann nach Dänemark gegangen für ein paar Jahre.
Mhm. Und jetzt ist er wieder hier,
jetzt
ne?
Jetzt ist er wieder hier, ja.
Okay, aha. Und ist es was anderes, dann einen deutschen Küchenchef zu haben, der auch ein bisschen weiß, wie deutsche Küche funktioniert? Oder könntest du dir auch vorstellen, hast du vielleicht schon gehabt, auch einen Spanier in der Küche zu haben als Chef?
Ja, als Küchenchef habe ich eigentlich immer Deutsche gehabt.
Mhm.
Weil das muss man schon irgendwie mit der Muttermilch aufgesogen haben, unseren Geschmack.
Okay.
So.
Mhm.
Und was du warst was ja natürlich auch sehr angenehm ist, ja? Dass ich jetzt jemanden da habe, der eigentlich wie mein Bruder ist.
Mhm.
Also wir verständigen uns nur durch einen Blickkontakt, das reicht schon. Ne? Man kennt sich halt als von Kindheit das Bein dann schon. Ne?
Mhm.
Und das ist natürlich sehr großer Luxus für mich.
Mhm. Gut, im Service gibt es dann, wie wir vorher schon gesagt haben, ne, auch Leute, die seit Jahrzehnten oder einer sogar von Anfang an dabei sind. Ne? Womit hältst du dein Personal bei Laune? Warum bleiben die so lange bei dir?
Tja, irgendwas muss verstimmen. Also die Stimmung ist immer ganz gut bei uns.
Okay, kriegen pünktlich ihr Gehalt, ne?
Kriegen pünktlich ihr Gehalt. Okay. Und, wenn es alles läuft, wenn es nicht dauernd Streit gibt und so weiter, dann ist es auch ein angenehmes Arbeiten. Ich glaube, das ist ein großes Geheimnis dabei.
Okay.
Wenn jemand schlechte Laune hat und im Service arbeiten soll, wie soll er das dann machen?
Dann ist er an der falschen Adresse wahrscheinlich. Ne?
Ist
er
an der falschen Adresse und vor allem sind die Gäste dann noch an der falschen Adresse bei der Person dann. Ne?
Genau.
Das ist ja das Wichtigste.
Michael, plötzlich 2020 kam oder war Corona da, ne? Ihr musstet auch schließen, ne? Dann ging es weiter mit Einschränkungen, immer neuen Auflagen und so weiter. Ne? Jetzt ist wieder endlich Normalität da. Ne? Wie blickst du auf diese Corona-Zeit zurück? Gab es denn irgendwann einen Moment, wo du gesagt hast, ich höre auf, das geht so nicht mehr weiter?
Nee, dass ich aufhören wollte, eigentlich nicht. Aber ich habe natürlich große Angst gehabt, weil man gar nicht wusste, wo das hingeht alles.
Mhm.
Ne? Diese anfängliche Panik, die war natürlich schnell vorbei, als man dann, wie das bei allen Problemen ist, die auf einen einstürzen. Wenn man da erst richtig sehen kann, dann wird das, ist das nicht mehr so abstrakt. Ne?
Mhm.
Aber das hat uns sicherlich in der Gastronomie jedem sehr viel Geld gekostet, diese Zeit.
Wie war das für dich persönlich und für deine Familie? Eine Tochter, Stefanie, glaube ich, ist bei dir mit im Betrieb, ne? Zwei andere machen was anderes, aber sind auch mit dir hier in Fuengirola, ne?
Genau, und, die leben noch in Fuengirola.
Mhm. Merkt man dann auch, dass irgendwie die Familie wieder irgendwie enger zusammenkommt oder sowas in solchen Zeiten oder in solchen Situationen?
Ja, das war sicherlich so.
Mhm.
Ich habe auch oft gehört, dass sich Leute gerade in dieser, wo man zu Hause bleiben musste.
Ja, die Quarantäne, ne? Oder Ausgangssperre.
Ausgangssperre. Da gab es viel Streit bei vielen, aber das war bei uns genau umgekehrt.
Mhm.
Also wir sind da eher näher zusammengewachsen.
Okay. Ja.
Wir haben uns auch ehrlich gesagt untereinander gesehen, die sind trotzdem vorbeigekommen. Ne?
Mhm. Ja, man muss dazu sagen, die sind alle schon aus dem Haus, die Kinder, ne? Und,
genau.
Aber sind alle in Fuengirola geblieben, ne? Oder?
Alle in Fuengirola geblieben, ja.
Mhm. Wunderbar. Michael, wir halten noch mal ganz kurz inne und plaudern dann noch mal weiter nach einer kurzen Musik.
Ja, gerne.
Dazu noch ein Baguette, ein Glas Limoncella, ein Teller Tagliatella, doch du ich weiß schon, was ich mein. Was ich mein damit. La vita è bello. Oh, 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 oh. La vita è bello. Oh, 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 oh. La noche di figa overland. Aber ich weiß, dass du's magst. Ich geh mit dir auch, wenn du das willst. Auf eine Wern ich schaß. Und ich hab dir Dolcis gekocht. Die mit Gelatine. Aber du machst nur die Augen zu. Ist doch egal, wie das heißt. Du weißt schon, was ich mein. Was ich mein.
Josh Espresso und Chianti, Sie hören das deutsche Infomagazin auf der 107,6 bei Radio Television Marbella. Gleich geht's weiter mit meinem Studiogast Michael Lienhaupt. Doch vorher kurz ein paar Veranstaltungstipps für die kommenden Tage. Das erfolgreiche Tanzfestival Marbella Todo Danza geht in die letzte Runde und zwar schon heute Abend um 20 Uhr mit der Aufführung bei Lea La Manada von Boom Creaciones und Rari Danza im Teatro Ciudad de Marbella. Und am Sonntag, 15. Mai, findet außerdem ebenfalls im Stadttheater um 20 Uhr die große Abschlussgala mit internationalen Tanzstars aus Spanien, Portugal und Bulgarien unter der Leitung des bekannten Choreografen José Carlos Martínez statt. Karten zum Preis von 10 Euro für heute Abend und 25 Euro für die Aufführung am Sonntag gibt's unter www.miendrada.net, telefonisch unter 902 646 289 oder an der Theaterkasse. Marionettentheater gibt es außerdem am Samstag, 14. Mai, im Auditorium des Boulevards in San Pedro Alcantara. Die Gruppe Teatro Efimero zeigt dort um 21 Uhr das Stück Nil. Der Eintritt ist frei. Ebenfalls am Samstag findet in San Pedro ein Frühlingsmarkt statt. Von 10 bis 20 Uhr gibt es in den Straßen La Gasca, Marques del Duero und Cordova Tanz, Musik, Animation und gastronomische Angebote. Und wer mithelfen will, die Dünen von Las Chapas von invasiven Pflanzen zu befreien, sollte am Sonntag von 10 bis 13 Uhr zum Strand zwischen Beach House und Lido Beach kommen. Anmeldung bei ProDunas oder unter Telefon 609-600-706. Michael Lienhaupt. Alle in der Tourismusbranche, wozu du ja auch mit dem Kudamm ein bisschen gehörst, ne? Prophezeien eine tolle Saison, ne, für dieses Jahr. Man will ja die Zahlen von 2019, dem Jahr vor der Pandemie, übertreffen. Ne? Bist du auch so optimistisch?
Ja, bin ich, absolut. Mhm. Wir haben letztes Jahr schon gesehen, dass es im Sommer recht gut lief wieder. Mhm. Und ich bin sehr optimistisch für dieses Jahr.
Okay, merkt man jetzt schon in der Vorsaison ein bisschen Bewegung in Fuengirola?
Ja.
Ist schon viel los? Mhm. Ja.
Es kommen auch wieder Engländer, hätte ich gar nicht mit gerechnet. Mhm. Und doch, man merkt, dass es anfängt, sich zu normalisieren alles.
Mhm. Okay. Kommen die meisten Gäste von deinem Restaurant aus Fuengirola, ne? Oder sind es da auch doch viele, die extra aus anderen Gemeinden zu euch fahren, ne?
Ja, wir haben, also Gäste haben wir von überall, aus Marbella, aus Benalmádena und also aus den ganzen umliegenden Urbanisationen. Mhm. Die Deutschen leben ja oft so in schöneren Häusern, in Urbanisationen drumherum. Mhm, und ja. die kommen alle gerne. Also.
Okay, wie stark ist die deutsche Klientel vertreten, jetzt im Vergleich auch zu den Anfangsjahren vielleicht? Ne? Sind es mehr geworden?
Sehr, sehr gewachsen, sehr
ist
viel
gewachsen?
Mehr geworden, ja.
Okay.
Zu Anfang waren das fast null.
Okay.
Bis auf ein paar, die in Fuengirola lebten. Mhm. Die kannte man natürlich.
Okay.
Und in letzter Zeit ist das, da bin ich sehr froh drüber, dass das sehr viel mehr geworden ist.
Ja, haben vielleicht auch die regelmäßigen Artikel in Süddeutsche Ausgabe auch mit dazu beigetragen.
Das hat,
ne,
bestimmt und, damit zu tun, ja, sowas. Man muss es ja auch wissen, wo man hingeht, ne?
Oder so ein Interview wie heute, ne, bei uns hier bei Radio Television Marbella.
Ja, genau.
Genau. Michael, was machst du eigentlich, wenn du dich nicht um dein Restaurant kümmerst, ne? Hat dir die Gastronomie Zeit auch für Hobbys gelassen, denen du vielleicht ab und zu mal jetzt öfters nachgehst?
Ja, also meine Frau und ich, wir reisen sehr gerne. Mhm. Ich fotografiere ziemlich passioniert.
Okay.
Und ja, also das ist im Wesentlichen. Ich treffe mich immer nach wie vor noch mit ein paar Freunden aus Bremen. Wir chartern einmal im Jahr ein Boot und segeln zusammen.
Okay.
Irgendwo in Italien oder in Griechenland waren wir schon. Und das sind alles Freunde, mit denen ich als Kind schon gesegelt bin. Alles Bremer und Oldenburger. Und da treffen wir uns halt einmal im Jahr noch. Das muss jetzt dieses Jahr schön wieder klappen. Letzten zwei Jahre ging es nicht.
Gehalten, ne? Wir sind schon am Schluss der Sendung angekommen, Michael. Ne?
So schnell.
Zum Schluss vielleicht nochmal, wann seid ihr geöffnet? Ne? Ich glaube täglich außer dienstags. Ne?
Außer Dienstag, genau. Mhm. Wir machen um 12 Uhr auf und durchgehend bis Feierabend, also bis wir abends schließen.
Okay,
also das hängt davon ab, wenn Gäste da sind, lassen wir auf. Also es wird keinem gesagt, wir müssen jetzt kassieren, sie müssen gehen oder so. Das machen wir nicht.
Okay, ja, wunderbar. Also wer noch nicht dort war, der hat jetzt spätestens vielleicht Lust bekommen, mal zu dir zu kommen ins Restaurant. Ne?
Genau. Das wäre schön, ja.
Ja, vielen Dank, Michael Lienhopp, für den Besuch in der Sendung und weiterhin viel Erfolg mit dem Kudamm in Fuengirola. Danke. Zum Schluss noch die Wetteraussichten für die kommenden Tage in Marbella. Nach einem noch etwas bewölkten Donnerstag kommt morgen wieder richtig die Sonne zum Vorschein und das Thermometer klettert auf bis zu 23 Grad. Am Samstag muss zwar zwischendurch mit ein paar Regenschauern gerechnet werden, es bleibt aber teils sonnig, teils wolkig bei angenehmen Temperaturen. Die Quecksilbersäule steigt im weiteren Verlauf von 24 am Sonntag bis auf 27 Grad am Montag. Wir dürfen uns auf eine schöne, frühlingshafte nächste Woche freuen. Wir hören uns wieder, wenn Sie möchten, am kommenden Donnerstag zur gewohnten Zeit, dann wird der frühere Bayern-Star, Fußball-Nationalspieler und Europameister von 1996, Thomas Strunz, live zu Gast bei mir in der Sendung sein. Weitere Infos zur Sendung und Gästen und den Mitschnitt zum Nachhören gibt es wie immer auf der Facebook-Seite das Deutsche Infomagazin. Hasta luego und tschüss, bis nächste Woche, sagt Dietmar Förster.